Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier vorne stehen darf und ich freue mich, dass tatsächlich deutlich mehr Leute da sind, als ich vermutet hätte, da ja einige auf der Männerfreizeit oder auf der Jungscherfreizeit sind. Trotzdem schön, dass ihr alle da seid, insbesondere weil wir heute einiges vorhaben und es wahrscheinlich einiges an Stoff gibt, den wir abhandeln müssen, denn ich habe heute die Aufgabe und das Privileg und vielleicht auch die Bürde, mit euch den ersten Timotheusbrief abzuschließen. Und wenn ihr euch so ein bisschen zurückerinnert, wir haben da Ende Januar, am 20. Januar, die erste Predigt dazu gestartet und hatten seitdem 17 Predigten zu diesen 6 Kapiteln im ersten Timotheusbrief, die ich heute mit euch abschließen möchte. Das heißt, noch ein paar Verse anschauen, die übrig geblieben sind und die am Ende sind, wo auch der Fokus drauf liegen soll. Gleichzeitig will ich aber nochmal wiederholen, was wir gelernt haben und einen Ausblick geben, was das für uns jetzt konkret heißt, damit wir nochmal so diesen Gesamteindruck von diesem Brief mitnehmen können. Und wenn ihr die Predigten in den letzten Wochen mitbekommen habt, dann wisst ihr ungefähr, was das für den Zeithorizont dieser Predigt bedeutet. Ich versuche mich aber kurz zu halten und hoffe, dass wir bei ungefähr 35 Minuten landen. Da das aber eine relativ große Aufgabe ist und schwierig wird, möchte ich zu Beginn noch beten um Gottes Unterstützung und um seinen Segen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir jetzt hier sein dürfen, dass wir in dein Wort schauen können, dass wir von dir wieder lernen dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns wach machst, uns einen klaren Geist schenkst, dass wir sehen können, was du uns heute sagen möchtest, dass du mir die rechten Worte schenkst und Klarheit in dem, was ich sage und wie ich sage. Und Herr, dass wir vor allem von dir angerührt werden und dass du spürbar heute wirkst und unsere Herzen veränderst. Wir brauchen dich, Herr, dazu und ich bitte dich von Herzen, dass du dieses Wunder in uns bewirkst. Amen. Ich habe die Predigt heute mit einem Kämpfer Gottes betitelt. Ihr werdet später gleich feststellen, warum ich das getan habe. Das hört sich wieder ein bisschen martialisch an, hat aber einen ganz, ganz klaren Bezug zu dem Text, den wir uns heute anschauen wollen, nämlich die Verse aus 1. Timotheus 6, 11 bis 16. Bevor wir aber dahin kommen, möchte ich nochmal für alle, die vielleicht auch zum ersten Mal da sind, aber auch für uns, die wir seit diesen 17 Predigten nicht mehr ganz den Überblick haben, zusammenfassen, was wir eigentlich gemacht haben. Dieser erste Timotheusbrief ist ein sogenannter Pastoralbrief. Das heißt, das ist ein Brief, der von einer wichtigen Person, in der Bibel ist es jedes Mal Paulus, an einen Gemeindeleiter geschickt wurde, an jemanden, der in Verantwortung in der Gemeinde steht und dafür verantwortlich ist, dass die Gemeinde läuft. Es ist eine besondere Gattung des Briefs, das heißt, was wir darin lesen und sehen, ist nicht in erster Linie theologisch, also wir lernen und sehen nicht so viel über den Charakter Gottes oder das, was Gott getan hat oder über das Evangelium, sondern wir sehen mehr, wie Gott sich Gemeinde im Großen und Ganzen vorstellt. Dieser Brief im Speziellen ist von Paulus an Timotheus geschrieben. Timotheus war ein Begleiter und Freund und Kind im Glauben, sagt Paulus an einer Stelle. Also jemand, der Paulus sehr, sehr nahe stand und den Paulus dann in Ephesus, einer Stadt, in der Paulus vorher war und eine Gemeinde aufgebaut hat, zurückgelassen hat, mit der Aufgabe, diese Gemeinde auf Vordermann zu bringen und gewisse Strukturen zu schaffen und Klarheit zu schaffen in dem, wie diese Gemeinde funktionieren soll. Zwei Einwände, die vielleicht bei euch aufkommen könnten, ist der eine, ja, wieso sollten wir uns denn 17 Predigen dazu anhören? Wir sind doch alle keine Gemeindeleiter oder zumindest die meisten von uns nicht. Das ist ein berechtigter Einwand. Allerdings ist es so, und ich habe das wahrscheinlich auch in den letzten Predigten gemerkt, dass die Informationen, die wir da drin finden, nicht nur für Gemeindeleiter relevant sind, sondern für letztlich jeden von uns. Denn sie zeigen uns, wie wir in dieser Gemeinde zusammenleben sollen. Das ist kein Verein, wo irgendwo so eine spezielle Leiterschaft ist, die im Verborgenen ihr Ding durchzieht und die Gemeinde läuft blind hinterher, sondern die Gemeinde ist ein Ort von Menschen, die Gott berufen hat, die Gott zusammengestellt hat und von denen Gott will, dass sie alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das Wichtigste und das Klarste dabei ist, dass jeder weiß, wohin wir überhaupt gehen und wie diese Gemeinde aussehen soll. Und wir haben das hier in vielen Einzelheiten und vielen klaren Beispielen. Der zweite Punkt vielleicht ist, was hat denn die Gemeinde in Ephesus mit uns zu tun? Das ist sehr, sehr lange her, dass die Gemeinde da war. Die Gemeinde war auch noch recht jung. Wir sind schon über 100 Jahre alt. Keiner weiß so genau, wie alt wir eigentlich sind. Wir hatten mal diese 100-Plus-Feier. Was hat das heute mit uns zu tun? Und das ist ganz einfach. Alles. Denn diese Sachen, die wir da drin lernen, die gelten sowohl für eine junge Gemeinde als auch für eine alte Gemeinde. Das gilt für eine Gemeinde, die damals in Ephesus war, genauso wie eine Gemeinde, die heute hier in Bayreuth ist. Denn das, was Paulus hier schreibt, sind grundlegende, wichtige Prinzipien, Dinge, die einfach aufgrund von göttlichen Prinzipien, göttlichen Ideen so sind und nicht, weil das damals in die Kultur da reingepasst hat oder weil das in irgendeiner Form für diese junge Gemeinde so wichtig gewesen wäre. Das, was wir also hier haben, dieser Brief, ist Gottes autorisierte Vorstellung von Gemeinde. Das ist die Anleitung dafür, wie Gott denkt, dass eine Gemeinde funktionieren soll, wie die Leute, die er mit seinem Blut teuer erkauft hat, zusammenleben sollen. Und wir haben einige Sachen hier drin gesehen und ich will nur einige kurz nochmal anreißen. Wir haben über Älteste und Diakone gesprochen. Menschen, die in besonderer Verantwortung in der Gemeinde stehen. Also Älteste als Gemeindeleiter und Diakone als solche, die in gewissen Diensten verantwortlich sind. Und wir haben gesehen, dass die Auswahlkriterien für solche Leute eben nicht die sind, die wir vielleicht erwarten würden, nämlich dass sie sich gut aussehen, gut reden können, die Gemeinde gut nach außen hin repräsentieren können, viel Geld haben, weiß was ich, sich gut in der Welt eben auskennen, sondern wir haben gesehen, dass wichtig ist, dass diese Leute geistliche Menschen sind, geistliche Leiter sind, Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind und deren Leben das auch ausdrückt. Wir haben diese Unterteilung gesehen, nämlich dass ein Mensch sich zuerst in seinem eigenen Leben beweisen muss, sein eigenes Leben in den Griff bekommen muss, dann sich in seiner Familie beweisen muss und letztlich dann auch in der Gemeinde Leitung und Verantwortung übernehmen zu können. Ein weiterer Punkt, und das ist wahrscheinlich der kontroverseste in diesem ganzen Brief, ist der Punkt über Männer und Frauen. Denn das, was Paulus hier in aller Klarheit schreibt, ist, dass Männer in Verantwortung stehen sollen und eben nicht Frauen. Und wir haben das in aller Ausführlichkeit behandelt. Wen das nochmal genauer interessiert, kann sich die Predigt dazu gerne im Internet nachhören. Aber das, was hier eigentlich klar geworden ist, dass Gott sowohl Mann als auch Frau geschaffen hat und das mit einer gewissen Idee, einem gewissen Gedanken, mit einem gewissen Rollenverständnis, mit einer Aufgabenverteilung, die er da reingelegt hat. Das heißt nicht, dass Männer und Frauen nicht gleichwertig wären, denn vor Gottes Augen sind sie absolut gleichwertig. Gleichzeitig sind sie aber vor Gottes Augen, und das ist eigentlich relativ logisch, absolut nicht gleichartig. Denn es gibt aus gutem Grund Mann und Frau. Wir haben gesehen, wie wir als Gemeinde mit Witwen umgehen sollen, mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die finanziell selber nicht über die Runden kommen, die Not leiden. Wir haben gesehen, dass eine Gemeinde nur dann eine gute Gemeinde ist, eine Gemeinde, die Gott Ehre macht, wenn sie sich um solche Leute kümmert, wenn sie solche Leute auf dem Schirm hat und wenn sie ja, praktisch auch hilft. Wir sind ja kein Verein von Leuten, die zusammenkommen und sich mal am Sonntag und am irgendwie Mittwoch vielleicht unter der Woche zum Hauskreis sehen, sondern das ist eine Gemeinschaft, eine Familie, wo man sich untereinander aushelfen sollte und muss. Wir haben letzten Sonntag vom Frank Angerer gehört, wie wir in der Gemeinde mit Reichtum umzugehen haben. Wir haben gehört, dass Reichtum an sich nichts Schlechtes ist, nichts, was inhärent böse wäre, sondern wir haben gesehen, dass Reichtum etwas ist, was Gott unter anderem auch schenkt und was Gott auch geben kann, wenn wir denn und uns damit auffordert, damit sinnvoll umzugehen. Und wir haben in dem 6. Kapitel, das sind ein paar Verse, die wir noch nicht angeschaut haben, eine super Zusammenfassung zu dem, was Frank eigentlich gesagt hat. Und ich möchte euch das nochmal vorlesen. Da steht: Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Was Paulus hier im Prinzip sagt, ist: Leute, wenn ihr nach Geld strebt, wenn euch Geld das Wichtigste ist, wenn ihr eure Wünsche, eure Hoffnungen, eure Vertrauen darauf projiziert, dann schießt ihr daneben, dann verfehlt ihr das Ziel, dann habt ihr nicht verstanden, um was es hier nämlich eigentlich geht. Denn es geht darum, dass wir als Christen gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, nämlich darauf, eines Tages vor Christus selbst zu stehen. Und da hilft uns all diese Reichtum nichts, denn wir sind ohne Reichtum hereingekommen und wir werden diese Welt auch ohne Reichtum verlassen. Der letzte Punkt, und das ist der Punkt, der uns gleich am häufigsten begegnet ist in diesem Brief, ist der Punkt der Irrlehre. Irrlehre ist alle Lehre, alle Ideen, all das, was verbreitet wird in der Gemeinde von innen, von Leuten, die in der Gemeinde sind, aber auch von Leuten, die außerhalb der Gemeinde sind, das nicht im Einklang mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium steht. Und diese Irrlehre ist für Paulus anscheinend so ein drängendes Thema, dass er nicht nur vielfach darauf zurückkommt, sondern dass es tatsächlich das allererste Thema ist, das er in dem Brief anschneidet und auch das letzte. Und ich habe euch nochmal zwei Stellen aus dem letzten Kapitel mitgebracht, die nochmal betonen, wie wichtig Paulus dieses Thema ist. Wir lesen einmal die Verse 3 bis 5, da heißt es: Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Und die zwei tatsächlich letzten Verse in diesem Buch, da sagt er: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Das war eine Irrlehre, die zu der Zeit vorgeherrscht hat. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Und wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, die Worte, die Paulus benutzt, wenn er über Irrlehre spricht, die machen deutlich, dass es hier um eine große Problematik geht. Hier geht es um das Glaubensziel verfehlen oder im Glauben Schiffbruch erleiden. Oder, und Paulus schreibt es über zwei Leute, die er aus der Gemeinde ausgeschlossen hat, weil sie ihr Lehren verbreitet hat, dass es sie dem Satan übergeben hat. Das sind Begriffe, die sehr hart sind und die aber klar machen, dass das ein Thema ist, das wirklich drängend ist und das eine große Gefahr birgt, wo wir aufpassen müssen, womit wir uns beschäftigen. Und die Frage ist, wie gehen wir als Gemeinde damit um? Nehmen wir alles, was in irgendeiner Form christlich wirkt, was irgendwo auf dem Markt draußen ist, schauen wir uns das an, ziehen das uns rein und verinnerlichen das? Oder, und das ist das, was Paulus immer wieder betont, prüfen wir alle Dinge, die uns gesagt werden, anhand des Wortes Gottes, wo wir die Wahrheit finden können, wo wir einen Prüfstein haben, an dem sich alles andere messen muss. Auch diese Predigt, auch das, was ich heute sage. Und das ist letztlich auch das, was wir uns heute nochmal genauer anschauen wollen. Nicht das Thema Irrlehre, sondern die Frage, wie können wir in einer Zeit, wo wir angefochten sind, wo wir kämpfen müssen, wo wir irgendwo in einem Konflikt stehen, wie können wir als Gemeinde, wie können wir als Einzelner in der Gemeinde am besten damit umgehen? Wie soll unser Leben aussehen? Und ich lese den Text dazu. Das sind die Verse 11 bis 16 aus dem 6. Kapitel. Und ihr könnt gerne hier in der Folie mitlesen oder aber eure eigenen Bibeln aufschlagen. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der von Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Was wir aus den Versen in erster Linie sehen und was wir mitnehmen sollten, ist, dass wir hier in einem Konflikt stehen und dass das Leben hier in der Gemeinde kein Selbstläufer ist, kein ich setze mich hin, ich lasse mich berieseln, ich gehe nach Hause, mache mein Ding weiter, sondern dass wir in einem Kampf stehen. Das, was Paulus hier betont, ist, dass wir den guten Kampf, den hervorragenden, den wertvollen, den lohnenden, könnte man sagen, Kampf des Glaubens kämpfen sollen. Und das Wort, das er hier benutzt, macht klar, dass es nicht ist, dass wir theoretisch in irgendeiner Form uns vielleicht ein bisschen anstrengen sollten, sondern dass wir darum ringen sollen, dass wir uns wirklich mit aller Mühe, mit aller Energie, mit aller Kraft klar machen sollen, dass wir in einem Kampf stehen. Das ist kein menschlicher Kampf, kein Kampf gegen irgendwelche andere Leute, kein Kampf mit Gewalt, sondern es ist ein Kampf, der in erster Linie darum geht, dass wir, und das ist das, was wir hier in Vers 14 lesen, dass wir das Gebot unbefleckt und untadelig bewahren bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und was da drin steckt und was er damit meint, ist Folgendes, dass wir a, unser eigenes Leben dem Wort Gottes ausrichten, dass wir Sünde in unserem Leben bekämpfen und dass wir in der Heiligung und in der Heiligkeit wachsen. Zweitens bedeutet das, dass wir das Wort Gottes vor Irrlehre bewahren und dagegen verteidigen. Das, was er immer und immer wieder in diesem Brief geschrieben hat. Und der dritte Punkt ist, dass wir dieses Wort Gottes, das Evangelium nach außen tragen und es zu anderen Menschen bringen und sie mit der rettenden Botschaft bekannt machen. Und das ist kein Spaziergang, das ist kein Spaß, sondern das ist ein Kampf. Und dieser Kampf kann nur funktionieren, wenn wir uns wie ein Kämpfer auch verhalten. Und Paulus bringt hier drei Punkte an, die klar machen, wie so ein Kämpfer auszusehen hat und wie ein Kämpfer reagieren soll, wie er agieren soll. Und ich habe diese drei Punkte mal zusammengefasst. Das funktioniert leider nicht mehr. Genau. Ein Kämpfer Gottes ist ein Kämpfer, oder ein Kämpfer Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass er sich selber nicht unnötig in Gefahr bringt. Ein guter Kämpfer strebt immer nach Verbesserung. Er übt, er trainiert, er zielt darauf ab, sich selber dem Kampf oder für den Kampf zu stellen. Und der dritte Punkt, ein guter Kämpfer hat die richtige Motivation. Ein guter Kämpfer weiß, für wen und für was er eigentlich kämpft. Zum ersten Punkt, ein guter Kämpfer begibt sich nicht unnötig in Gefahr. Das ist direkt, was er hier am Anfang in Vers 11 schreibt. Paulus schreibt, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und das ist ein Begriff, der klar macht, dass es hier nicht darum geht, dass wir diese Dinge meiden sollen oder dass wir uns nicht so sehr mit diesen Dingen, was das bedeutet, klären wir gleich, auseinandersetzen sollen, sondern wenn da fliehe steht, bedeutet es, renn weg, hau ab davon, lass dich nicht im Geringsten darauf ein. Bring so viel Abstand zwischen diese Dinge und dich selbst. Was sind diese Dinge? Hier in dem Kontext ist alles, was gemeint, was mit dieser Irrlehre zu tun hatte und vor allem auch mit dem Streben nach Reichtum. Das ist aber ein Begriff, den Paulus öfters benutzt. Beispielsweise einen Brief später an genau den gleichen, nämlich wieder an Timotheus, da schreibt er, fliehe die jugendlichen Lüste. Oder in 1. Korinther schreibt er an die ganze Gemeinde, flieht die Unzucht. Oder in 1. Korinther 10, Vers 14, flieht vor dem Götzendienst. Was ist damit gemeint? Was ist die Idee dahinter? Das, was Paulus hier sagen möchte, ist, wenn wir für Christus kämpfen wollen, wenn wir in der Gemeinde stehen und diesen guten Kampf kämpfen wollen, dann kann es nicht sein, dass wir in irgendeiner Form in die Nähe von Sünde kommen, dass wir mit Sünde flirten, könnte man sagen. Was kann das konkret bedeuten? Wenn wir uns abends hinsetzen und den Fernseher anmachen und uns Filme und Serien reinziehen, die voll von, weiß ich nicht, Gewalt sind, voll von Sexualität, von grafischen Darstellungen in der Richtung. Oder wenn wir uns Serien und Sachen anschauen, die uns einen gewissen Lebensstil versprechen, einen gewissen Schönheitsideal, an dem wir uns dann messen und auf das wir dann plötzlich hinarbeiten, das uns erfüllt, das unser Denken verändert, dann kommen wir immer näher an diese Grenze heran und schauen uns Dinge an, beschäftigen uns mit Sachen, die eigentlich nichts mit dem Kampf, in dem wir stehen, zu tun haben. Man kann sich das vorstellen, wie so ein Kämpfer, der eigentlich bald an die Front muss, aber dann denkt, okay, ich sitze jetzt noch ein bisschen im Lager und ich jongliere mit Messern. Und damit riskiert, dass er seine Hände zerstört und dann nicht in den Kampf gehen kann. Genauso ist es für einen Christ völlig dämlich zu sagen, naja, alles nicht so schlimm, ich kann mir ja das ganze Zeug reinziehen, ich stehe ja da drüber, ich weiß ja, dass es nicht gut ist, aber ich setze mich dem Ganzen mal aus. Oder zieht es eine Ebene weiter? Ist es unbedingt notwendig, dass ich als Christ zum Beispiel, wenn ich ein Problem mit Alkohol habe, mich in Gesellschaft begebe, wo getrunken wird? Wenn ich ein Problem mit Rauchen habe? Wenn ich mich in Gesellschaft begebe, wo Leute rauchen? Wenn ich zu viel Zeit alleine und unbeaufsichtigt mit meiner Freundin vielleicht verbringe? Ist das weise? Ist das sinnvoll? Ist es dieses Fliehen, das Paulus hier meint? Auf keinen Fall. Wenn wir in der Gemeinde stehen und wenn wir wirklich kämpfen wollen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Entweder wir haben verloren und sind besiegt oder wir kämpfen. Dann muss es in erster Linie damit anfangen, dass wir vor Sünde fliehen und dass wir uns nicht in Situationen begeben, wo uns die Sünde immer und immer wieder einholt. Wenn ihr euch fragt, warum euer geistiges Leben nicht funktioniert, dann schaut vielleicht mal, was ihr abends im Fernsehen anschaut. Das könnte eine gute Erklärung dafür sein. Das sage ich nicht nur zu euch, das sage ich genauso zu mir. Der zweite Punkt. Ein Kämpfer Gottes flieht nicht nur vor den bösen Dingen und setzt sich nicht nur den bösen Dingen nicht aus, sondern ein guter Kämpfer kämpft darum, strebt danach, jagt danach, dass er Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut in seinem Leben ausdrücken kann. Und dieser Begriff hier, dieses Jagd danach, macht schon mal klar, dass es nichts ist, was wir bekommen, indem wir rumsitzen und hoffen, dass es irgendwann mal kommt, sondern das sind Dinge, um die wir uns bemühen sollen. Dinge, für die wir kämpfen müssen. Und was er hier sagt, Gerechtigkeit, das bedeutet, dass wir ein Leben führen, das von außen betrachtet gut ist, das gerecht ist, das in Übereinstimmung mit den Worten Gottes ist. Also, wir sollen in unserem Reden, in unserem Tun, in unserem Verhalten mit anderen Mitmenschen klar und deutlich ausdrücken, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir nach seinen Geboten leben. Gottesfurcht ist genau das Gegenteil dazu, nämlich, dass wir nicht nach außen hin klar machen, dass wir Kinder Gottes sind, sondern dass wir es vor allem innerlich tun. Gottesfurcht bedeutet spricht unsere Beziehung zu Gott an, dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben, in Liebe zu Gott leben, dass wir Gott vor Augen haben und dass wir ja in ihm ruhen und aus ihm unsere Kraft schöpfen für all diese Dinge, die wir unter Gerechtigkeit zusammensammeln können. Und auch hier wieder der wichtige Punkt, das sind nicht Dinge, die uns einfach vom Himmel runterfallen und die wir haben, sondern es sind Dinge, nach denen wir jagen müssen und die wir ringen müssen, für die wir kämpfen müssen. Und dasselbe gilt hier für Glauben. In Hebräer steht, dass Glauben die feste Zuversicht ist auf Dinge, die wir nicht sehen. Oder anders gesagt, Glaube bedeutet, dass wir fest darauf vertrauen, dass Gott die Versprechen, die Zusagen, die er gemacht hat, auch hält. Das ist nichts, was wir einfach so haben können. Das ist nichts, wo wir uns hinsetzen und sagen, okay, ich glaube jetzt. Sondern es ist was, worum wir ringen müssen. Liebe ist genau das Gleiche. Liebe zu Gott, Liebe zu Gemeindemitgliedern, zu unseren Geschwistern, aber Liebe auch zu allen anderen Menschen. Auch das ist wieder was, wo wir nicht einfach sagen können, ja sorry, ich habe leider keine Liebe für die anderen Menschen oder keine Liebe zu meinen Geschwistern oder die Liebe zu Gott fehlt mir, sondern das ist etwas, um das wir ringen sollen, für das wir kämpfen sollen. Genauso Geduld. Und das Wort, das hier dahinter steckt, ist mehr, da geht es nicht darum, dass wir geduldig mit Leuten sind, die ein bisschen schwierig sind, sondern hier geht es darum, dass wir uns selber zurückstellen, dass wir unsere Rechte unterordnen und dass wir sagen können, okay, ich bin mir nicht so wichtig, mein Leben, meine Ansprüche, die sind nicht das Wichtigste auf Erden, das ist nicht das, worum es hier eigentlich geht. Und wenn Paulus so schreibt, dann meint er damit nicht nur, dass ich auf das Recht verzichte, dass mir jemand nicht ins Wort fällt, sondern wenn er das hier sagt, dann bedeutet das, und Paulus hat es selber vorgelebt, dass er sein eigenes Leben aufgibt und in dem Fall dann sogar als Märtyrer am Schluss stirbt. Das ist was, nach dem wir streben sollen. Das ist eine Geisteshaltung, eine innere Einstellung, nach der wir uns ausstrecken sollen. Das heißt nicht, dass wir alle am Schluss als Märtyrer sterben müssen, aber das bedeutet, dass es eine Einstellung ist, eine Idee, eine göttliche Eigenschaft, die wir uns aneignen sollen. Und das letzte, Sanftmut hier, bedeutet so viel wie ja Freundlichkeit, Gutmütigkeit, einfach eine nette und entspannte, eine ruhige, eine liebevolle Art. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr diese Liste anschaut und wenn ihr euer eigenes Leben anschaut, dann stellt ihr vielleicht fest, dass an vielen Stellen diese Liste nicht unbedingt was mit eurem Leben zu tun haben muss. Vielleicht an einzelnen Punkten funktioniert es, vielleicht funktioniert es an anderen Punkten nicht so gut. Und die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, alles schön und gut, jetzt haben wir wieder eine Liste mit Sachen, die wir erfüllen müssen. Wie kann das funktionieren? Wie komme ich dahin, dass ich gerecht werde, dass ich gottesfürchtig werde, dass ich glaube, Liebe, Geduld und Sanftmut habe? Wie kann das funktionieren? Und die Antwort, die Paulus uns drauf gibt und die er hier in dem Text weiter ausführt, ist letztlich die der Motivation. Wir müssen wissen, für wen wir eigentlich kämpfen, um was es hier geht. Und wenn wir nochmal dieses Bild des Kriegers vor Augen haben, der in diesem Kampf steht, dann und uns fragen, wie so ein Krieger kämpfen würde, wenn er seinen Herrn nicht so cool findet und wenn auch die Sache nicht so wirklich interessant findet oder nicht so wirklich dahinter steht, dann werden wir uns vorstellen können, dass der Kämpfer eigentlich nicht so wirklich Lust hat, vielleicht nicht wirklich trainiert, sich nicht wirklich damit auseinandersetzt und dann so, naja, ich kämpfe halt, weil ich kämpfen muss und weil ich nicht sterben möchte, aber irgendwie, wenn die Chance sich ergibt, dann renne ich auch mal weg oder dann gebe ich vielleicht auf. Das könnte auch so ein bisschen auf uns zutreffen. Ich weiß nicht, wie es um euren Eifer in diesen Dingen steht, aber bei mir stelle ich selber manchmal fest, dass es nicht so läuft und dass das wohl in erster Linie daran liegt, dass ich nicht vor Augen habe, für wen ich hier eigentlich kämpfe und warum ich kämpfe. Und Paulus macht es hier nochmal deutlich und zeigt uns diesen Weg daraus, nämlich indem wir unseren Blick zurück auf Gott lenkt und auf Christus lenkt und uns klar macht, was das Ganze hier eigentlich soll. Und er schreibt, Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht. Und was da drin steckt, sind viele Dinge. Nämlich einmal, Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Der erstejenige, der hier alles geschaffen hat. Er ist der Anfang und das Ende, wie er selber sagt. Er ist derjenige, durch den alles existiert und durch den alles auch weiter besteht. Und ist auch derjenige, der alles komplett in der Hand hat. Er ist derjenige, durch den, für den und zu dem hin alles geschaffen ist. Und nicht nur alle Dinge, nicht nur das, was wir draußen sehen können, die Natur und so, sondern auch wir selbst. Wir selbst sind Geschöpfe dieses Gottes. Wir kämpfen für denjenigen, der uns eigentlich selbst gemacht hat. Für den, also dem wir alles in unserem Leben verdanken. Und da ist noch ein anderer Punkt drin. Es ist nämlich derjenige, der auch aus dem ewigen Tod zum ewigen Leben führt. Der uns in dieser Hinsicht lebendig macht. Wir kämpfen für denjenigen, der uns teuer durch sein eigenes Blut erkauft hat und uns lebendig gemacht hat und uns das ewige Leben in Aussicht gestellt hat. Und das ist auch das, was wir im nächsten Vers lesen. Wenn er uns hier auffordert, dass wir das Gebot unbefleckt und untadelig bewahren, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Habt ihr vor Augen, dass Christus wiederkommen wird, dass er diesmal in Macht und Herrlichkeit kommt und dass er ein ewiges Reich aufrichtet und dass wir in diesem ewigen Reich sein dürfen, dass wir mit ihm auf ewig leben werden. In Jakobus heißt es, dass dieses Leben hier, das wir haben, wie so ein Dampf ist. Das kommt kurz auf und dann zack, ist es weg und wir sehen es nicht mehr. Das spielt keine Rolle, wenn wir auf die Ewigkeit schauen. Wenn wir auf die Ewigkeit schauen, dann ist da nur noch Christus, der mit uns in Ewigkeit sein wird. Haben wir das vor Augen? Ist uns das klar, dass wir eines Tages mit ihm auf ewig leben werden? Und Vers 15, da heißt es wieder, dass er der Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden ist. Wir kämpfen für den, der schon längst gewonnen hat. Wir kämpfen für den, der alles in der Hand hat, der Herr der Herrschenden ist, der König der Könige, der souverän über allen Dingen steht. Was bedeutet das? Wenn wir das wirklich begriffen haben, dann ist uns klar, dass niemand hier auf dieser Erde, kein Mensch, kein System, kein politisches System, kein sonst irgendwas uns Angst machen braucht. Wir brauchen uns nicht sorgen, denn wir wissen, dass Gott hinter allem steht, dass er uns in der Hand hat und dass uns nichts passieren kann. Oder wie es in Römer 8 heißt, dass er uns versprochen hat, dass er alle Dinge für uns zu unserem Besten dienen lässt. Wir kämpfen für den, der alles in der Hand hat und der souverän über allen Dingen steht. Und der allein Unsterblichkeit hat und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Einem heiligen Gott. Ein Gott, zu dem wir überhaupt nicht kommen können. Der fern ist von uns. Warum nehme ich das auf? Inwiefern ist das erbaulich? Einfach weil wir zwar nie zu diesem Gott hätten kommen können, aber dieser Gott selbst auf die Erde gekommen ist. Fleisch geworden ist in Christus. Unsere Sünde getragen hat, ans Kreuz gegangen ist, sich selber geopfert hat, um dann am Schluss mit uns in Gemeinschaft leben zu können. Für diesen König leben wir und wollen wir leben. Das ist ein Anfang, den wir hier machen können, wenn wir auf diese einzelnen Verse schauen, aber da steckt noch viel mehr drin. Und wenn man zu dieser Frage zurückgehen, wie kann sein, dass wir in dieser Gottesfurcht wachsen, in der Gerechtigkeit wachsen, in der Geduld, Sanftmut etc., der Liebe wachsen. Das kann nur funktionieren, wenn wir ein Bild haben von Gott, dass Gott gerecht wird. Wenn wir wirklich sehen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und das werden wir nur tun können, wenn wir ihn kennenlernen in seinem Wort. Wenn wir die Bibel nicht dazu nutzen, nur um Irrlehre zu identifizieren und die rauszuwerfen oder die Bibel nur dazu nutzen, um irgendwelche Diskussionen zu gewinnen, sondern wenn wir die Bibel nutzen als das, wozu sie eigentlich da ist, nämlich als Gottes Kommunikation mit uns, als Gottes Brief an uns, die Schrift, in der sich Gott uns vorstellt. Wenn wir lernen und wenn wir darin lesen, wenn wir darin arbeiten, werden wir feststellen, wer Gott eigentlich ist. Und diese Dinge, die wir vorher gelesen haben, ich schmeiße nochmal kurz an, Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, dieser Kampf, der ist nur dann schaffbar und nur dann machbar, wenn wir das vor Augen haben. Und fragt euch selbst, wenn ihr kämpft, wie sieht es in eurem Leben aus? Kämpft ihr oder kämpft ihr nicht? Wenn ihr nicht kämpft, dann habt ihr anscheinend den Kampf bereits aufgegeben und verloren. Denn es gibt keinen Christen, der nicht in diesem Kampf steht. Macht euch das bitte, oder führt euch das bitte vor Augen und macht euch das klar. Ich möchte noch einen letzten Vers anschmeißen und damit schließe ich dann auch. Das ist eine Stelle aus Offenbarung 2. Warum schmeiße ich jetzt plötzlich Offenbarung an? Das ist ein Ausblick über die Gemeinde in Ephesus. Also wir haben diese Gemeinde gesehen, die all diese super Anweisungen bekommen hat und die jetzt eigentlich eine super Gemeinde sein müsste, denn sie hat all die Informationen und all die Regeln und all das, was man braucht, um eine gute Gemeinde zu sein. Und in diesen Sendschreiben, das ist ein Teil davon, schreibt Johannes die Offenbarung auf und das im Prinzip, was Jesus über diese Gemeinde sagt. Und ich lade euch ein, da mal zuzuhören. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Ihr habt alles super gemacht, klasse, ihr habt die Irrlehrer identifiziert. Du hast schweres Ertragen, du hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Was sagt uns die Stelle? Jesus will nicht, dass wir stupide und blind irgendeinen Katalog abarbeiten. All die Dinge, die wir in 1. Timotheus gelernt haben, die sind gut und wichtig und richtig. Aber diese Dinge reichen nicht. Das ist nicht das, was Jesus eigentlich will. Jesus will, dass wir als Gemeinde ihn lieben, ihn ehren, auf ihn schauen, ihn vor Augen haben, für ihn leben, für ihn kämpfen. Nicht nur trocken und leer und inhaltsbefreit irgendwelche Aufgaben abklappern, Irrlehre identifizieren und Witwen durchversorgen oder sowas, sondern das, was Jesus wirklich wichtig ist, ist, dass wir ihn lieben und in Liebe zu ihm leben. Alles andere ist am Schluss ein nettes Add-on, ist wichtig, dass es da ist, aber ohne die Liebe ist es komplett wertlos. Bevor wir in den Lobpreis gehen, habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht, die ich jetzt hier kurz anwerfe, die ihr im Gebet jetzt gerne nochmal bewegen könnt. Der erste ist, bist du ein Kämpfer? Wie sieht es in deinem Leben aus? Ist dein Leben ein Kampf oder hast du eigentlich schon längst aufgegeben und liegst rum und wartest darauf, dass irgendwann mal irgendwas besser wird? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Wie schaut dein Leben aus? Fliehst du vor Dingen? Strebst du nach Dingen? Jagst du nach Dingen? Hast du Gott vor Augen? Und in Anlehnung an das, was wir eben gelesen haben, wie würde ein Schreiben Jesu, also ein Brief, wie wir ihn in der Offenbarung gelesen haben, wie würde der aussehen, wenn er an dich geschrieben wird? Oder hier in diese Gemeinde?